Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihre ganz eigene dystopische Welt erschaffen, ohne dass es so sehr fantastisch ist, dass man sich nicht mehr einfühlen kann. Also die Probleme von den Protagonisten können wir alle ganz gut nachvollziehen. Worum geht's jetzt? Und zwar ist in Water and Air der Meereswasserspiegel unglaublich angestiegen, sodass man auf dem Festland kaum noch leben kann. Deshalb haben sich die Menschen kleine Refugien gebildet. Und zwar leben sie in Kuppeln unter dem Wasser oder über dem Wasser in der Luft. Und wir lernen jetzt, und Laura wird aus dem Anfang lesen, Kenzie kennen, die unter Wasser lebt, in der Wasserkolonie. Dort findet sie es einerseits ganz schön, zum Beispiel gibt es eine Bibliothek, sie liest unheimlich gern und verbringt da fast ihre komplette Zeit. Aber es gibt dort eben auch Probleme und eins davon zwingt sie dazu zu fliehen. Ich habe nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, daraus zu fliehen aus dieser Wasserkolonie, aber Kenzie schafft es und kommt dann in die Luftkolonie. Dort möchte sie eigentlich ein ganz normales Leben anfangen, einfach arbeiten, wohnen, Freunde finden, aber die Bewohner sind ziemlich skeptisch und nehmen sie noch nicht so gut an. Und dann passiert etwas richtig Schlimmes. Kenzie wird zur Verdächtigen in einem Mordfall. Also ich als diejenige, die Kenzie unglaublich mochte, fand es sehr hart, das zu lesen. Und genau, dann ist Kenzie eben diese Hauptverdächtige und nur einer hält zu ihr, das ist Callum, ein Mann, den sie gleich am Anfang trifft, als sie in diese Luftkolonie kommt. Und ja, mehr möchte ich noch nicht verraten. Jetzt würde ich direkt Laura mal bitten, den Einstieg zu lesen, damit ihr die Welt von Water and Air auch kennenlernen könnt.
Erstmal hallo, ihr könnt mich hören. Okay, es sieht so aus, als könnte man mich hören. Genau, also wie Anke schon gesagt hat, lese ich direkt aus dem Anfang vor. Da ist Kenzie noch in der Wasserkolonie. Und ja, wir legen einfach los. Noel japste nach Luft. Er strampelte mit den Beinen. Seinen Mund hatte er zu einem Schrei aufgerissen. Doch Kenzie hatte nur ein müdes Lächeln für ihren besten Freund übrig. Er schwamm außerhalb der Kuppel im Meer und war ein Idiot, wenn er dachte, sie würde noch einmal auf diesen Trick hereinfallen. Das erste Mal hatte Kenzie noch um Hilfe gerufen. Beim zweiten Mal hatte sie den Rettungsschwimmer in der Zentrale informiert. Denn sollte Noel tatsächlich etwas zustoßen, könnte sie sich das niemals verzeihen. Beide Male hatte sie Ärger für den falschen Alarm bekommen, obwohl Noel ihn verursacht hatte. Und ein weiteres Mal würde Kenzie diesen Fehler nicht begehen. Sie sah Noel an und schüttelte den Kopf. Eigentlich sollte sie ihm böse dafür sein, dass er wieder einmal versuchte, sie hereinzulegen. Doch in Wirklichkeit wollte er sie nur ablenken. Er wusste, wie sehr sie es verabscheute, wie eine Gefangene im Inneren der Kuppel zu sitzen, während er seine Freiheit genoss. Das Meer war in dieser Tiefe bereits dunkel und kalt, aber zumindest hatte Noel die Möglichkeit, an die Oberfläche zu schwimmen und den Horizont zu sehen. Sein Gesicht wurde ausdruckslos und seine Beine hörten auf zu strampeln. Kenzie konnte erkennen, wie er unter seinem Taucherhelm einen Seufzer ausstieß. Er drückte seine in Neopren gekleidete Hand gegen die Scheibe. Kenzie hob das Funkgerät an ihre Lippen. Mehr arbeiten, weniger Blödsinn. Die Fenster putzen sich nicht von alleine und Nilam wird wütend, wenn du zu spät zu ihrem Abschiedsessen kommst. Du siehst mich gerne leiden. Nicht wahr? Noels Stimme kam als verzerrtes Knarzen aus dem Hörer des Funkgeräts. Es hat seinen Reiz, antwortete Kenzie mit einem Grinsen. Noel ließ die Schultern hängen und löste den Glaswischer, der am Gürtel seines roten Taucheranzugs befestigt war. Er gehörte seit einem Jahr zu den Entdeckern, einer Taucherflotte bestehend aus 14 Männern, die täglich ihr Leben riskierten, um die Tiefen des Ozeans zu erkunden. Sie nahmen Wasserproben, beobachteten Schwankungen in der Temperatur und versuchten, das Meer zu verstehen. Für gewöhnlich begleitete Noel die anderen, aber heute war es seine Aufgabe, die Fenster von Algen zu befreien. »Wo sind die Entdecker heute?«, fragte Kenzie. Noel, der an die linke Seite des Fensters geschwommen war, fuhr die Scheibe von oben nach unten mit seinem Wischer ab. Sie untersuchen den Riss im Boden, den wir letzte Woche entdeckt haben. Werden Sie Gesteinsproben nehmen? Noel löste eine Wasserschnecke, die sich an der Scheibe festgesaugt hatte. Wahrscheinlich. Glaubst du, ich kann die Probe sehen? Hoffnungsvoll sah Kenzie Noel an, der in der Bewegung innegehalten hatte und sie durch das dicke Glas hindurch musterte. Er schüttelte den Kopf. Ich kann dich nicht schon wieder in die Zentrale schmuggeln. Natürlich nicht, Kenzie seufzte. Sie war schließlich der Grund für seine heutige Strafarbeit. Er hatte sie von Gray, dem Leiter der Entdecker, auferlegt bekommen, nachdem er Kenzie verbotenerweise die Zentrale gezeigt hatte. Das große Gebäude lag am Rande der Kuppel, neben dem U-Boot-Hafen. Nur wenigen Menschen war der Zutritt gestattet und Kenzie gehörte nicht zu ihnen. Noel hat sie dennoch durch die Räume geführt, sie die Ausrüstung anprobieren lassen und ihr die Schließluke erklärt, die es erlaubte, die Kuppel zu verlassen, ohne sie mit Wasser zu fluten. Wäre sie ein Mann, hätte Gray über diesen Regelverstoß vielleicht hinweggesehen, aber Frauen waren in seiner Zentrale nicht willkommen. Noel kannte diese Regel und hatte sie absichtlich ignoriert. Er wusste, wie sehr sich Kenzie wünschte, eine Entdeckerin zu werden, und unterstützte sie diesen Vorhaben, wo immer er nur konnte, auch wenn die Situation hoffnungslos war. Denn in ihrer Kolonie kümmerten sich Frauen um den Haushalt und die Kinder. Sie halfen auf den Feldern oder in der Fischerei, aber niemals wurden ihnen höhere Posten zuteil. Die wenigsten Frauen störten sich an dieser Aufteilung. Schließlich galt das weibliche Geschlecht dennoch als das wertvollste Gut des Wasservolks. Und es waren immer die Mütter und Ehefrauen, die innerhalb einer Familie den höchsten Rang einnahmen. Als Mädchen hatte Kenzie von einem solchen Leben geträumt. Sie hatte sich einen gut aussehenden Ehemann, 3 Kinder und ein Haus in der Nähe der Bibliothek erhofft. Doch dieser Traum war nicht mehr genug. Sie wollte mehr. Sie wollte die Welt entdecken und Abenteuer erleben. Sie malte sich häufig Szenarien aus, in denen sie mit Noel das Meer erkundete. Gemeinsam schwammen sie durch Fischschwärme und blickten der Gefahr ins Auge, wenn sie einem Hai begegneten. Sie erreichten neue, noch nie erforschte Tiefen und bargen Schätze aus der alten Zeit. »Hör auf, dich fertig zu machen«, befahl Noel blecherne Stimme durch den Funk. »Du kannst nichts dafür. Gray ist selbst schuld, wenn er deine Fähigkeiten nicht zu schätzen weiß. Irgendwann wird er es bereuen, dich nicht engagiert zu haben.« Kenzie lächelte, aber Noels gut gemeinte Worte lenkten nicht von der Enttäuschung ab, dass Gray sie im vergangenen Jahr mehrfach abgelehnt hatte. Immer mit derselben Begründung. »Du bist eine Frau, deine Pflichten in dieser Gesellschaft liegen nicht am Grund des Meeres.« Gray hatte kürzlich seinen 65. Geburtstag gefeiert. Trotz seines Alters befehligte er die Entdecker nicht nur, sondern wagte sich noch immer selbst in die Tiefe. Kenzie bewunderte ihn für diese Einstellung und mit den Jahren war er zu ihrem Vorbild geworden. Doch so sehr Kenzie Gray als Entdecker schätzte, so sehr hasste sie den Mann, der zwischen ihr und ihrem neuen Traum stand. »Kenzie!« Erschrocken blickte sie beim Klang der rauchigen Stimme auf. »Konnte dieser Mann Gedanken lesen?« Langsam drehte sich Kenzie um und erblickte Gray, der geradewegs auf sie zukam. Er trug die offizielle Uniform der Entdecker, einen dunkelblauen Anzug mit breiten Schultern, einem steifen Kragen und goldenen Knöpfen, die mit den Jahren trüb geworden waren. Dutzende von Abzeichen steckten an seiner linken Brust und zeugten von seiner Erfahrung. »Sir«, Kenzie neigte ihren Kopf in Ehrfurcht. Sie schielte zu Noel, der nun geschäftig das Fenster putzte und so tat, als würde er sie nicht beachten. Gray blieb stehen und verschränkte die Arme hinter dem Rücken. Seine Haltung zeugte von Autorität und gab Kenzie das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein, obwohl sie mit Gray auf Augenhöhe war. Hältst du Noelle mal wieder von der Arbeit ab? Nein, ich schaue mir nur das Meer an. Tatsächlich. Gray zog die Augenbrauen leicht nach oben. Es war die einzige Regung in seinem stählernen Gesicht, das kaum eine Falte aufwies. Nur sein dunkelgraues Haar ließ erahnen, dass er nicht mehr der Jüngste war. Und was versteckst du hinter deinem Rücken? In Gedanken stieß Kenzie einen Fluch aus. Sie atmete tief ein und zog das Funkgerät hervor. Ohne Aufforderung übergab sie es an Gray. Er prüfte das Gerät auf seine Unversehrtheit, bevor er es an seinem Gürtel befestigte. Ich habe mehr von dir erwartet, Kenzie. Du hast den letzten Monat einen sehr guten Abschluss gemacht. Den besten, wenn ich richtig informiert bin. Es schmerzt mich, mit anzusehen, wie du deine Zeit verschwendest, anstatt ein wichtiges Mitglied der Kolonie zu werden. Kenzie biss sich auf die Lippe. Wenn sie die Beste ihres Jahrganges war, wieso sollte sie ihre Zeit damit vergeuden, Fische auszunehmen und Äpfel zu pflücken? Genauso gut könnte sie mit diesem Wissen Forschungsergebnisse auswerten. Wut keimte in ihr auf und am liebsten hätte sie Gray ihre Meinung ins Gesicht gebrüllt. Sie wäre längst ein wichtiges Mitglied der Kolonie, wenn er ihr erlauben würde, Teil seiner Truppe zu werden. Stattdessen hielt er sie zurück und verlangte von ihr, den anderen Frauen nachzueifern. »Hast du dich schon nach einer Aufgabe umgesehen?«, fragte Gray. »Einer realistischen Aufgabe, die den Bedürfnissen der Kolonie gerecht wird?« Mit anderen Worten bedeutete das, eine Aufgabe, die später nicht daran hindern wird, deinen familiären Pflichten nachzukommen. »Nein, das habe ich nicht«, antwortete Kenzie und reckte das Kinn in die Höhe. »Denn ich habe noch keine Aufgabe gefunden, die meinen Bedürfnissen gerecht wird.« Gray stieß ein Schnauben aus und ein feines Lächeln erschien auf seinen Lippen. Es war keines, das von Humor zeugte. »Egoismus hat keinen Platz in einer Kolonie, in der alle aufeinander angewiesen sind.« Gray sah zu Noelle, der noch immer geschäftig das Fenster putzte und verschränkte die Arme vor der Brust. »Und es ist ebenso egoistisch, Leute abzulenken, die gewillt sind, ihren Beitrag zu leisten. Mit deiner Einstellung hast du den Jungen schon genug Schaden zugefügt. Findest du nicht?« »Ich habe Noelle nur etwas Gesellschaft geleistet.« Gray wollte von ihr hören, dass es ihr leid tat, aber sie würde sich nicht entschuldigen. Seine braunen Augen verengten sich zu Schlitzen. Er musterte sie eindringlich und ein kalter Schauer lief Kenzie über den Rücken. Sie schlang die Arme um ihren Oberkörper, um sich vor Gray zu verstecken. Manchmal war sein Blick so intensiv, dass Kenzie glaubte, der ältere Mann könnte direkt in ihr Innerstes sehen und das Geheimnis aufspüren, das sie seit Jahren bewahrte. Aber ihre Sorge war unbegründet, denn nur Noelle und sie kannten die Wahrheit. »Komm morgen Mittag in mein Büro«, sagte Gray plötzlich. Kenzie betrachtete ihn misstrauisch. Hatte er seine Meinung geändert? Seine Miene verriet nichts. Dennoch keimte ein Funke Hoffnung in ihr auf. »Wir werden eine Aufgabe für dich finden«, er nickte entschlossen. »Wenn du nicht bereit bist, selbstständig zu sein, werde ich dich bei deiner Suche unterstützen. Du bist 18 Jahre alt und es ist an der Zeit, dass du deine kindliche Naivität ablegst.« Kenzies Hoffnung verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Und nur zu gerne hätte sie Gray geschlagen. Doch das wäre unvernünftig. Er musste ihr wohlgesonnen sein. Anderenfalls würde er seine Meinung nie ändern. Und aus diesem Grund nickte sie gehorsam. Grays Lächeln wurde zuversichtlich. »Ich wusste, du würdest zur Vernunft kommen. Du wirst deinen Platz schon noch finden.« Ihr Platz war außerhalb der Kuppel, in einen Taucheranzug gekleidet, aber das würde Gray wohl nie verstehen. Kenzie starrte auf die Abzeichen an seiner Brust. Das künstliche Sonnenlicht an der Decke reflektierte auf dem Metall, dass sie zu verspotten schien. Was würde sie nicht alles tun, um nur eines dieser Abzeichen zu tragen? Grays Blick glitt zu Noelle, der noch immer dasselbe Schaufenster putzte, obwohl es nicht mehr sauberer werden konnte. Es wirkte, als wollte er etwas sagen, aber er schwieg und schließlich sah Gray wieder zu Kenzie. In seinen Augen lag dabei ein Ausdruck, den sie nicht genauer benennen konnte. Vorfreude? Stolz? Ehrgeiz? Was immer es war, es gefiel ihr nicht. Wir sehen uns morgen, Kenzie. Grays Worte beinhalteten weder eine Bitte noch eine Frage, sondern nur einen Befehl. Ja, Sir, bestätigte Kenzie. Gray nickte zufrieden und trat einen Schritt zurück. Er war im Begriff, sich von ihr abzuwenden, als er noch einmal innehielt. Und noch eine Sache, Kenzie. Nenn mich nicht Sir. Dies ist kein Vorstellungsgespräch und ich bin nicht dein Vorgesetzter. Ich helfe dir, weil wir eine Familie sind. Kenzie zwang sich zu einem Lächeln. Natürlich, Großvater.
Vielen Dank, Laura. Wir haben ja jetzt gehört, wie es Kenzie in der Wasserkolonie so geht. Sie hat es gar nicht so einfach, wie wir hören. Sie würde wahnsinnig gerne Entdeckerin werden, aber die Rolle als Frau zwingt sie in der Wasserkolonie einfach dazu, dass sie eine verantwortungsbewusste Frauenaufgabe übernimmt und dann eine Familie gründet. Wie schwer ist es dir gefallen, das zu schreiben, gerade als Frau?
Es ist mir schon sehr schwer gefallen, weil ich eben auch der Meinung bin, es soll jeder Frau selbst überlassen sein, ob sie eine Familie gründen möchte. Und in Kenzies Fall ist es ja noch extremer, weil ihr ist es tatsächlich nicht möglich, eine Familie zu gründen. Also sie kann keine Kinder bekommen und das ist es sich eben bewusst. Und sie versperrt sich ja nicht einfach nur, sondern ja, das Schicksal hat ihr da einfach reingespielt und sie kann, also selbst wenn sie wollte, könnte sie nicht. Und das macht es halt wirklich dann richtig hart, dass die einfach so, also in der Kolonie tatsächlich so ignorant sind, dass sie sagen, ja, du kannst nicht, Pech gehabt, dann musst du eben gehen und sterben. Also man muss dazu sagen, es ist so, wenn man eben in der Kolonie seine Pflicht nicht erfüllen kann, weil in dieser Wasserkolonie sind sie eben alle aufeinander angewiesen, wie schon erzählt worden ist, weil es gibt kein Geld und keine Währung. Es werden eben also nur Tauschhandel gemacht, jeder erfüllt eine Aufgabe und bekommt dafür alles, was er braucht. Und eben als Frau ist es eben die Pflicht, also Kinder, ich sag mal, zu geben der Kolonie, damit eben das alles aufrechterhalten werden kann. Und wenn man eben diesen Beitrag nicht leistet, dann muss man die Kolonie verlassen und wird auf das Festland verbannt, das eben noch übrig ist. Und da stirbt man halt, weil das natürlich Wildnis ist, man ist alleine, es gibt eigentlich kaum mehr Süßwasser, weil das Meer alles geflutet hat und deswegen ist es eigentlich das Todesurteil.
Kannst du uns schon verraten, was jetzt danach mit Kenzie passiert? Sie kann ja eigentlich nicht bleiben.
Ja, also sie hat halt trotzdem noch diese naive Hoffnung, dass alles gut gehen wird. Aber wie du schon gesagt hast, sie wird eben dann gezwungen, eine Entscheidung zu treffen und muss die Kolonie verlassen. Also, oder sie versucht sie zu verlassen, eben um sich selbst zu retten, wobei sie natürlich nie genau weiß, ob das so gut gehen wird. Weil sie ja natürlich auch nicht weiß, wie die Kolonie, in der sie ankommt, die Luftkolonie auf sie reagieren wird. Und wie gesagt, das wird dann auch noch mit den Mordserien und den Anschuldigungen dann wirklich noch ein Problem für sie.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Kenzie schon richtig in mein Herz geschlossen. Wie schwer ist dir das gefallen, sie dann zu einer Verdächtigen zu machen und sie in so eine schwierige Lage zu bringen?
Das ist mir jetzt halt nicht so schwer gefallen.
Fies.
Ja, so ein bisschen gemein muss man, glaube ich, ja immer zu seinen Charakteren sein, weil sonst ist es nicht so spannend. Sie müssen leiden, um unterhaltsam zu sein.
Was Autoren alles durchmachen müssen, also wirklich. Wie hättest du dich denn an Kenzies Stelle entschieden? Wärst du geblieben oder wärst du geflohen?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde gerne sagen, ich wäre auf jeden Fall mutig genug gewesen, um zu fliehen. Aber ich bin von Natur aus ein sehr ängstlicher und zögerlicher Mensch und überlege mir alles sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ich den Schritt wirklich gewagt hätte oder eben nicht noch weiter gehofft hätte, weil es ist also so, Kenzie hätte, also man muss bis 27 Jahre ein Kind bekommen. Das heißt, Kenzie hätte noch Zeit gehabt, eventuell so 10 Jahre, bis sich was entwickelt, bis sie wirklich verbannt worden wäre. Und ich glaube, ich hätte diese Zeit wirklich in der Wasserkolonie maximal ausgereizt, bevor ich ihre Entscheidung getroffen hätte.
Das finde ich sowieso ganz interessant. Ich habe mich nämlich beim Lesen auch gefragt, wo du lieber gerne gewohnt hättest. Wärst du in der Wasserkolonie besser aufgehoben oder in der Luftkolonie? Also verraten kann ich schon mal, die Luftkolonie ist jetzt auch nicht unbedingt das Wahre vom Mai. Es hat auch negative Seiten, auch wenn es da sehr schön ist. Man ist ja in der Luft, man hat die direkte Sonne. Wo würdest du lieber leben?
Also hätte ich die direkte Wahl, würde ich die Luftkolonie wählen. Also weil ich glaube, man hat eben die Himmel und die Sonne. Und in der Wasserkolonie ist es schon sehr eingeengt, weil es ist eben alles unter Wasser und eben sehr dunkel und kalt, auch wenn man aus den Schaufenstern natürlich rausschaut, weil Meerwasser ist halt ab einer bestimmten Tiefe einfach sehr trüb und man sieht nichts mehr. Deswegen würde ich mich für die Luftkolonie auf jeden Fall entscheiden, wenn ich die Wahl hätte. Aber die Sache ist natürlich auch die, dass Kenzie gar nicht weiß, wie es wirklich in den Luftkolonien ist. Also das ist so alle Spekulation von ihr, weil sie noch so alte Bücher gefunden hat, wo noch so noch ganz alte frühere Konzepte sind. Aber ob die noch stimmen, wird sie dann sehen.
Das wird sie sehen. Diese Idee von der Wasser- und Luftkolonie ist ja wirklich total interessant. Wie bist du da denn überhaupt drauf gekommen?
Also generell hat das alles erstmal angefangen mit der Idee, was könnte man Futuristisches schreiben, was kein Sci-Fi ist, weil irgendwie an Science Fiction, das ist nicht so ganz mein Genre. Und als ich die Idee hatte Anfang 2015, war wieder so eine ganz große Debatte über die Klimaerwärmung und das Schmelzen der Polkappen. Und dann war eben die Idee da, was ist, wenn das Festland verschwindet und dann, ja, und wo leben die Menschen dann? Dann war eben die Auswahl, im Weltall, dann wäre es wieder Science Fiction oder eben die Alternative unter Wasser oder eben über dem Meer. Und das hat sich dann von da aus so weiterentwickelt.
Finde ich richtig gut. Dann ist Water and Air ja jetzt erst seit ein paar Wochen draußen. Ja. Hast du denn schon Leserstimmen bekommen?
Die Leserstimmen sind auf jeden Fall schon da, weil das E-Book ist ja auch ein bisschen früher erschienen, schon Anfang Februar. Und dann konnten da so, die haben die Ersten, die schon so von Light in Darkness schon so begeistert waren, haben dann natürlich direkt zugeschlagen auch und so. Und jetzt hat gerade eben, wo das Print rausgekommen ist, sind eben nochmal neue Leser dazugekommen. Also ich hätte mir auch das Taschenbuch gekauft, weil das Cover so schön ist. Die Leserstimmen sind auf jeden Fall gekommen und die meisten positiv. Ausflüchte gibt's ja immer, aber...
Das stimmt. Wem würdest du denn Water and Air empfehlen? Für wen ist das Buch was?
Also, ich würde tatsächlich sagen, also es kann von sehr vielen gelesen werden, weil ich finde, es ist also kein reiner Mädchenroman, würde ich sagen, weil also die Liebesgeschichte wirklich im Hintergrund gehalten ist. Es gibt eben viel Spannung, einen Mordfall und auch, also die Charaktere sind auch ein bisschen älter also als bei den meisten Jugendbüchern. Also Callum und Kenzie sind beide 18 und also ich finde, das kann als All-Age-Buch gelesen werden.
Das glaube ich auch. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bevor ich einmal durchs Publikum laufe mit meinem Mikro, um euch auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Meine letzte Frage ist nämlich, Laura, woran schreibst du gerade, damit wir bald was Neues von dir lesen können?
Also aktuell schreibe ich noch an was ganz anderem, mal weg vom Jugendbuch, für junge Erwachsene, ein New Adult Roman. Der wird Ende des Jahres bei Lux erscheinen. Und danach, wenn ich das fertig geschrieben habe, hoffentlich im April, werde ich auch am nächsten Carlsen-Buch arbeiten.
Yay.
Den Titel kann ich ja auch schon verraten. Das ist Herz aus Schatten, wird das Buch heißen. Also mal kein Untitel. Und ich kann gar nicht so viel sagen, weil wie gesagt, es ist noch nicht geschrieben. Aber immer wenn ich es anpitchen muss, dann sage ich, es ist eine Mischung aus Die Schöne und das Biest und Pokémon.
Okay, wir sind total gespannt. So, jetzt würde ich euch noch die Gelegenheit geben, dass ihr Laura Fragen stellen könnt. Wer eine Frage stellen will, vielleicht einmal so ein Handzeichen geben, dann komme ich mit dem Mikrofon vorbei gehüpft. Laura ist sehr nett, ihr könnt euch auch trauen. Ah, da hinten, okay.
Wird wahrscheinlich jetzt eine gemeine Frage sein. Mhm. Aber wie gehst denn du mit der Kritik um, dass Water and Air sehr verwandt ist mit Ellie Conti Atlantis?
Das habe ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht zu hören bekommen.
Okay, tut mir leid, wenn ich da jetzt die Erste bin.
Also ich kann halt da nur zu sagen, ich denke mal, dass es ist tatsächlich so, dass es wenig neue Ideen gibt und ja viele Bücher sich sehr ähnlich sind. Aber ich sag halt auch immer, also ich glaube, dass selbst wenn Themen ähnlich sind, halt Leute immer, also die Idee immer anders behandeln und also neue Elemente reinbringen und einen Teil von sich selbst einbringen. Und ich denke mal, es wird wahrscheinlich Leser geben, die wahrscheinlich das Buch von Ellie Condy geliebt haben. Also ich kenne es ja, also ich kenne das Buch, aber ich habe es nicht gelesen. Und die wahrscheinlich sagen, boah, Water and Air voll doof. Und anderes finden vielleicht dann Water and Air besser und finden sich da eher wieder, weil eben Ellie Condy und ich halt, ja, also was ganz Eigenes immer draus machen, wo man sich eben zu mehr hingezogen fühlt dann.
Noch weitere Fragen? Ja? Bleibt es ein Buch oder wird es eine ganze Reihe?
Das ist ein Einzelband. Also das bleibt so und es ist auch sehr abgeschlossen. Also wer Light and Darkness gelesen hat, es endet ja sehr offen. Water and Air nicht. Das ist wirklich wunderbar abgeschlossen und keine Fragen bleiben offen.
Möchte noch jemand was fragen? Laura, übersehe ich jemanden oder sind wir tatsächlich durch?
Ich glaube nicht, aber wir sind auch, glaube ich, mit der Zeit ziemlich
durch.
Ich
denke auch. Ihr könnt euch jetzt gleich von Laura das Buch signieren lassen. Wir sitzen also direkt hier hinter. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielen Dank, Laura, für die schöne Lesung.
Ja, danke, dass ihr alle gekommen seid.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.